Liebe Gemeinde, auch heute haben wir unseren Gottesdienst wieder begonnen mit dem Satz, dass wir Gottesdienst feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Aber was heißt eigentlich dieser kleine Satz? Heißt es so viel wie, wir feiern diesen Gottesdienst im Auftrag des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes? Dann könnte man meinen, dass wir so wie die Blues Brothers im gleichnamigen Film am Sonntagmorgen im Auftrag des Herrn unterwegs sind. Kennen Sie den Film Blues Brothers? Lohnt sich. Etwas schmierige und zugleich skurril ohnmächtige und nicht selten tollpatschige und zugleich liebenswürdige amerikanische Gangster wollen ein Waisenhaus retten und greifen dabei nicht nur zu sauberen Mitteln. Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs, gleichsam in guter Mission. Im Film dient dieser Satz zur Rechtfertigung ihres Handelns und Gott gleichsam zum Gehilfen ihres Plans. Heißt im Namen Gottes, im Auftrag Gottes. Sind wir hier im Gottesdienst im Auftrag Gottes zusammen? Wir merken schon, das passt nicht so ganz. Der Gottesdienst ist ja keine Auftragsveranstaltung, sondern ein Zusammenkommen von Menschen, die erwarten, mit Recht erwarten, dass das, was der Alltag so mit sich bringt, nicht alles ist. Darauf verweist der Eingangsspruch. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des dreieinigen Gottes, das heißt, wir glauben, dass wir Gott im Leben brauchen, nötig haben. Und deshalb folgt dann auch gleich ein Bekenntnis. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewig und der nie loslässt die Werke seiner Hände. Manche sprechen es auch kürzer. Gemeint ist aber immer, dass wir unser Leben und uns nicht uns selber verdanken, sondern dass es von Anbeginn bis ans Ende unter Gottes Schutz steht, auch wenn wir den nicht immer erfahren. Aber auch schon hier wieder im Namen des Herrn. Doch an einer anderen Stelle werden wir heute, nicht nur heute, im Gottesdienst auf den Namen Gottes stoßen. Wenn wir nachher das Unser Vater beten, dann sagen wir dort gleich in der zweiten Zeile, geheiligt werde dein Name. Mindestens dreimal, heute, Sie haben schon gemerkt, viel häufiger, sind wir umgeben von einer Formulierung, die den Namen Gottes betont. Aber was ist der Name Gottes? Also wir haben ja auch Namen und mein Name ist eng mit mir verwoben, so wie auch Ihr Name eng mit Ihnen verwoben ist. Vielleicht finden Sie Ihren Namen ja schön und passend, aber es kann auch sein, dass gibt es, dass Menschen Mühe mit ihrem Namen haben. Wie es Ihnen geht, weiß ich nicht. Jedenfalls, mein Name gehört irgendwie zu mir und Ihr Name wohl irgendwie zu Ihnen. Und wenn jemand Georg ruft, dann fühle ich mich angesprochen. Und ich denke, ich bin gemeint, ist ja oft doch so. Aber mein Name hat natürlich auch was mit Zufall zu tun. Meine Eltern hätten mich anders nennen können, Willi oder was weiß ich. Dann wäre ich wahrscheinlich derselbe wie heute, so ungefähr, nur mit einem anderen Namen. Manche Menschen lassen sich umbenennen, weil sie meinen, der Name gehöre nicht zu ihnen. Das heißt, ich bin nicht mein Name und Sie sind auch nicht einfach Ihr Name. Warum mache ich diese ausführlichen, vielleicht sogar etwas langweiligen Überlegungen zum Begriff Namen? Weil wir es heute in der Predigt mit dem dritten Gebot zu tun haben. Ich mache ja eine Reihe von Predigten zu den 10 Geboten. Das dritte Gebot lautet, ich zitiere mal die Zürcher Bibel, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Ein Satz, den wir irgendwie wahrscheinlich schon gehört haben. Aber ich weiß nicht, ob Sie schon viel darüber nachgedacht haben, was dieses Gebot bedeuten könnte. Häufig wurde das Gebot verwendet, um das Fluchen zu verbieten. Oder den Namen Gottes unnütz im Munde zu führen. Es gibt ja eine Menge Gelegenheiten dazu. Und wir alle werden schon reichlich Gelegenheit davon Gebrauch gemacht haben, Gelegenheit dazu hatten. O Gott, das Stoßseufzer ist doch die harmloseste Variante. Ach Gott, o Gott, Jemini gehört auch dazu, er steht für Jesus, mein Herr, Jesus Domine. Ist das damit gemeint? Vielleicht fallen dir noch andere Redewendungen ein, es gibt ja doch viel mehr, in denen der Name Gottes vielleicht unbedacht verwendet wird. Ist das damit gemeint? Wendet sich das dritte Gebot gegen solche Verwendungen, gegen solche letztlich eher harmlosen Worte? Das hieße, dass Gott vielleicht darüber so sauer ist, dass wir Angst davor haben müssen, dass Gott uns straft, wenn wir aus Gewohnheit oder warum auch immer, o Gott, sagen? Ich gebe zu, dass ich das zuweilen schon gehört habe. Und wenn Leute so denken oder argumentieren, dann wird es ganz, ganz schnell sehr moralisch. Welches Verständnis von Gott steckt dann dahinter? Ein Gott, der mich beobachtet, der mich kontrolliert, vor dem ich immer aufpassen muss, was ich sage? Nein, liebe Gemeinde, so moralisch, so eng ist das dritte Gebot nicht zu verstehen. Aber was ist der Name Gottes? Dazu müssen wir im zweiten Buch Mose etwas zurückgehen. Sie alle kennen vermutlich die Geschichte von Mose am brennenden, aber nicht verbrennenden Dornbusch. Mose fragt Gott nach seinem Namen, weil er in seinem Auftrag das Volk Israel aus Ägypten führen soll. Wer bist du, der mir das gesagt hat? Wer soll ich sagen, hat mich gesandt? Und dann antwortet eine Stimme aus dem Dornbusch: Ich werde sein, der ich sein werde. Und er sprach: So sollst du zu den Israeliten sagen, ich werde sein, hat mich zu euch gesandt. Der Name Gottes also lautet: Ich werde sein. Oder, das haben Sie vielleicht auch schon mal gehört, ich bin, der ich bin. Das Wörtlein, was da steht im Hebräischen, ist nämlich gar nicht leicht zu übersetzen und schon gar nicht eindeutig. Wenn wir heraushören, ich bin, der ich bin, dann ist der Name ein Hinweis darauf, dass Gott nicht in eine Schublade gesteckt werden kann. Ich bin so, wie ich bin und nicht so, wie du, Mensch, es gerne hättest. Ich bin so, wie ich bin, und deshalb kannst du nicht davon ausgehen, dass du mich ganz verstehen kannst. Ich bin nicht berechenbar. Ich gehe meinen eigenen Weg. Ich bin frei, so könnte es heißen. Ich bin frei, mir ein Volk zu erwählen, das Volk Israel. Ich bin frei, dich, Mose, auszusuchen, damit du mein Volk in die Freiheit führst. Ich bin, der ich bin, ein Satz der Freiheit. Aber wir können ja auch hören, ich werde sein, der ich sein werde. Dann drückt das eine Dimension in die Zukunft hinein aus. Gott lässt sein Volk nicht im Stich. Er wird auch jenseits der Grenzen da sein, auch jenseits der Grenzen Ägyptens, auch in der Wüste. Ich werde da sein. Das drückt dann eher Verlässlichkeit aus. Oder ich bin, der ich sein werde. Oder ich werde sein, der ich bin. Geht alles. Und jetzt muss ich es, tut mir leid, noch etwas komplizierter machen, weil die Übersetzungen, die ich Ihnen alle gerade vorgestellt habe, passen alle nicht. Obwohl es die besten sind, die es gibt. Weil das Hebräische hat für das Wort Sein keine Entsprechung. Wenn wir sagen, ich bin, kann man das im Hebräischen nicht sagen. Er ist, geht nicht. Das Wort ist gibt es nicht im Hebräischen. Er lebt, kann man sagen. Sie lebt. Das geht alles. Aber nicht sein. Und von daher ist es total schwierig, dieses Wörtchen genau zu übersetzen. Martin Buber, der jüdische Theologe, hat einmal übersetzt, ich werde da sein bei dir. Dieses Dasein soll ein bisschen mehr ausdrücken als sein. Dieses. Das heißt, der Name ist als solcher Hinweis. Wer ist Gott? Gott ist derjenige, der gehandelt hat und von dem wir aufgrund der Zeugnisse der Bibel nachvollziehen können, wie er gehandelt hat. Er hat das Volk Israel ausgewählt, die losgelassen, er hat die Welt geschaffen, er ist in Jesus Christus selbst Mensch geworden, ist für uns ans Kreuz gegangen, gestorben und auferstanden. Wir haben es gerade ja noch gesprochen. Wenn wir wissen wollen, wer Gott ist, dann müssen wir in die Bibel schauen, seine Geschichte vernehmen. Denn Gott ist kein Prinzip, keine höhere Macht, die nicht beschreibbar wäre, sondern Gott ist der verlässliche Gott, der seine Schöpfung und uns auch nicht loslässt. Das bekennen wir am Anfang im Gottesdienst. Und wir enden mit dem Segen, mit der Bitte um den Segen, weil wir um diese Gegenwart Gottes immer wieder bitten wollen und müssen. Vielleicht wissen Sie, dass die Juden den Namen Gottes, den sie kennen, JHWH heißen die Buchstaben, nicht aussprechen. Sie sagen nicht Jahwe, sondern immer da, wo im Alten Testament diese Buchstaben stehen, JHWH, sprechen sie Adonai, das heißt Herr. Sie wollen den Namen Gottes nicht unnütz im Munde führen. Für sie ist die Heiligkeit des Gottesnamens groß. Aber ist damit schon das dritte Gebot erfüllt? Nein, ich würde sagen, noch nicht. Deshalb kommt jetzt die wichtige Frage: Wie können wir diesen Namen missbrauchen? Was ist für uns mit diesem Gebot gemeint? Ich möchte Ihnen dazu Zusammenhänge erläutern, in denen das aus meiner Sicht passiert. Ich werfe zunächst einen Blick in politische Zusammenhänge. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber im Ersten Weltkrieg haben die deutschen Soldaten ein Koppelschloss, das ist die Gürtelschnalle von der Uniform, mit einer Aufschrift getragen. Und auf dieser Aufschrift stand: Gott mit uns. Gott ist mit den Deutschen, hieß das. Gott ist im Krieg auf der Seite der Deutschen. Diese Haltung ist eine problematische Vereinnahmung Gottes. Gott lässt sich nicht auf eine Seite ziehen oder für eigene Dinge missbrauchen. Die deutsche Niederlage im Ersten Weltkrieg zeigte jedenfalls deutlich, dass die Erwartung der deutschen Militärs, mit Gottes Hilfe den Krieg gewinnen zu können, gescheitert ist. Gehen wir in die Gegenwart hinein. Der russische Patriarch Kirill I., Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, rechtfertigt den Krieg Russlands gegen die Ukraine und sieht Gott auf der Seite Russlands. Er hat sogar versprochen, dass allen russischen Kämpfern, die in der Ukraine fallen, sämtliche Sünden vergeben werden. Denn sie kämpfen für Russland im Namen Gottes. Genau das geht nicht. Das ist Missbrauch des Namens Gottes. Gott so vor den eigenen Karren zu spannen, dass andere Menschen gleichsam zu Gegnern Gottes werden. Zur Zeit des Kalten Krieges, als wir diese Ost-West-Debatte schon hatten, hat der spätere deutsche Bundespräsident Gustav Heinemann im Deutschen Bundestag einmal gesagt: Jesus Christus ist nicht gegen Karl Marx gestorben. Dann kam ein Zuruf aus dem Parlament: Sondern, und Heinemann fuhr fort, sondern für uns alle. Es gibt keine Menschen, denen Gott feindlich gestimmt wäre. Zwei Beispiele aus dem politischen Bereich und wir könnten leicht sagen, das ist nicht unser Thema. Aber gucken wir in den Bereich der Kirche. In den letzten Jahren erfahren wir in den Medien mehr aus der römisch-katholischen Kirche, aber auch die evangelische Kirche kann sich hier nicht völlig frei machen, dass es Missbrauchsfälle gegeben hat, auch viele sexuelle Missbrauchsfälle. Da sind Kinder, nicht nur, aber auch in Heimen, auch sexuell missbraucht worden. Und nicht selten geschah dies im Namen Gottes. Gottes Name wurde gebraucht, um eigene Befriedigung zu erreichen. Das ist schlimm und kriminell. Und zum Glück sind viele Menschen jetzt aufmerksamer geworden. Und auch der Staat ist aufmerksamer geworden. Das merken wir etwa auch im Presbyterium und in anderen Gemeindebereichen, dass wir jetzt gucken müssen, dass wir unterschreiben, dass wir auf solche Sachen achten und so, finde ich sehr wichtig. Ich möchte Ihnen auch kurz von einem Buch berichten, das ich etwa vor einem Jahr gelesen habe. Der Autor ist an einer evangelischen Freikirche groß geworden und hat, nachdem er dort ausgestiegen ist, ein Buch darüber verfasst. Missbraucht im Namen des Herrn. Klingt etwas reißerisch, aber er arbeitet sich an seiner Vergangenheit ab. Er ist nie sexuell missbraucht worden, aber geistlich. Er schreibt im Vorwort: Bis in den kleinsten Winkel meines kleinen Körpers hatte man mich vollgepumpt mit dem Grausen vor der ewigen Verdammnis, dem Verlust meiner Eltern, Schuldgefühlen für meine Schlechtigkeit, für Jesu Kreuztod. Er beschreibt sehr ausführlich seine eigene Lebensgeschichte, in der er von klein auf zu einem Menschen dressiert wurde, seine eigene Natur zu verleugnen, sich am Leben vorbeizuquälen. Das gibt es. Natürlich nicht in jeder Freikirche, das wäre billig, aber das gibt es eben auch. Menschen im Namen Gottes missbrauchen. Es gibt in manchen christlichen Gemeinschaften nicht wenige, die genau wissen, was Gott will und was Gott nicht will, und dann Menschen einengen, in denen nicht Freiheit, sondern Enge gelebt wird. Ich könnte jetzt natürlich fragen, wo in meinem eigenen Leben auch vielleicht solcher Missbrauch des Namens Gottes stattfindet, und ich selber kann mich sicherlich nicht ganz davon freisprechen. Theologen und Theologinnen wahrscheinlich weniger als andere. Und es liegt mir nicht daran, mich für besser zu halten als andere. Aber das darf den Blick in die dunklen Seiten der Kirche und der Kirche nicht verhindern. Aber was will uns dieses Gebot positiv sagen? Denn ich habe es ja schon am Anfang gesagt, als ich mit der Predigtreihe angefangen habe, die Gebote wollen ja Hilfen sein, wie wir als Christenmenschen leben können. Der Theologe Ernst Lange hat aber sehr schön formuliert in der Auslegung dieses Gebots: Du brauchst mich nicht zu zwingen, dir zu helfen, weder durch fromme Leistungen, noch durch törichte Beschwörungen, weder durch scheinheiliges Gerede, noch durch christliche Bemäntelung deiner eigennützigen Ziele. Das alles heißt, Schindluder treibt mit meinem Namen. Ich, der allmächtige Gott, bin ganz freiwillig dein Freund. Halte dich an mich, dein Gebet ist nicht vergeblich. Um diesen Grundton geht es im dritten Gebot. Ich muss nicht Gott auf meine Seite ziehen und ihn vielleicht dadurch von anderen wegziehen. Ich habe es nicht nötig, Gott als Mittel meiner eigenen Ziele und Zwecke zu missbrauchen. Gott ist auf unserer Seite und er hat Gutes getan. Und deshalb feiern wir Gottesdienst. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Er lässt uns nicht los. Er fordert uns auf, ihm in Treue und Freiheit nachzufolgen. Die Freiheit, zu der Gott uns befreit hat, gilt ja nicht nur uns, sondern allen. Deshalb geht es gleich in der Fürbitte auch nicht nur um uns, um unser Wohlbefinden, sondern wir legen Gott seine ganze Schöpfung ans Herz. Wer kann sich besser darum kümmern, um die Schöpfung, als er? Wir bitten Gott, geheiligt werde dein Name. Und das ist genau diese Bitte, dass er Menschen, uns Menschen innerhalb und außerhalb der Kirche, davon abhält, seinen Namen zu missbrauchen. Gott ist ja keiner, den wir herbeizwingen könnten. Er ist da. Und auch deshalb sind wir heute in seinem Namen im Vertrauen auf seine Gegenwart zusammen. Nicht, weil wir das müssten, nicht, weil das ein Auftrag wäre, weil es uns gut tut. Amen.